Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Geschwister, als Predigttext haben wir heute auch wieder nur einen Vers, 2. Mose 20, 12, aber trotzdem ein Vers, der es in vielerlei Hinsicht in sich hat. 2. Mose 20, 12, ehre deinen Vater und deine Mutter, damit deine Tage lange wären im Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Liebe Geschwister, ich denke, mit diesem Gebot tun wir uns ziemlich schwer. Wahrscheinlich weniger in der Theorie. Da werden wir es zumindest im Prinzip bejahen. Dass Eltern ihre Kinder zur Welt gebracht haben, dass sie Zeit und Geld eingesetzt haben, sie großzuziehen, sie zu ernähren, sie zu kleiden, in ihre Ausbildung zu investieren. Das fordert Verzicht in vielfacher Hinsicht, das fordert Einsatz. Ein bisschen Dank für all das kann nicht zu viel sein. Zumindest wenn die Eltern diese Aufgaben in den Augen der Kinder einigermaßen erträglich gemeistert haben. Da geht das Urteil ja auch gelegentlich von Generation zu Generation auseinander. Aber über dieses Mindestmaß an Dankbarkeit hinaus fällt uns zu diesem Gebot oft nicht mehr viel ein. Warum? Das hat ganz aktuell seinen Grund darin, dass wir zumindest in den letzten Jahrzehnten eine zutiefst ehrlose Gesellschaft geworden sind. Und wenn ich ehrlos sage, meine ich das ganz wörtlich und ganz sprachlich auch. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Was sollen wir mit einem solchen Begriff anfangen? Wo wird ein Begriff Ehre doch am ehesten noch aus einem aufsehenerregenden Ehrenmordprozess kennen? Aber wann haben wir das letzte Mal Begriffe wie Ehre und Ehren verwendet? Aus der Umgangssprache sind diese Wörter praktisch vollständig verschwunden. Außerhalb eines Ehrenmordprozesses mit seinem ganzen negativen Hintergrund kommen diese Worte allenfalls noch bei besonderen Veranstaltungen vor, etwa einer Siegerehrung im sportlichen Bereich oder ähnlichem. Oder wir erweisen jemanden die letzte Ehre, wenn wir seinen Sarg zum Grab begleiten, aber dann sind wir zum Thema Ehre praktisch schon ziemlich durch. Wir Deutschen ehren nichts und niemand mehr, vor allem nicht Gott und auch nicht unsere Eltern. Und die Folgen sind mit Händen zu greifen. Ich habe aber festgestellt, dass man sich mit diesem Gebot in der Praxis schwer tut, war auch früher schon so. Mir fiel in der Vorbereitung auf, es gibt zu diesem Gebot ganz wenig wirklich ausführliche Erklärungen. Es gibt fast keine Veranschaulichungen und Beispielgeschichten dazu. Häufig wird in der Auslegung recht schnell und genauso breit dann vom Erziehungsauftrag der Eltern geredet, wie von der Ehre, die ihnen gebührt. Darum geht's aber in dem Gebot nur indirekt, nicht wirklich. Das dürfte seinen Grund darin haben, dass wir Ehre und Ehrwürdigkeit vor allem mit einer erbrachten Leistung verbinden. Geehrt wird eben der Sieger eines Wettbewerbs. Geehrt werden besondere Leistungen und Verdienste für Volk und Vaterland mit einem Bundesverdienstkreuz. Aber wie der Name schon sagt, das muss man sich verdienen. Und wenn es deshalb um die Ehre der Eltern geht, dann fragen wir automatisch, was haben die denn geleistet? Womit haben sie sich die Ehre verdient? Ja, haben sie sich die Ehre überhaupt verdient? Und damit haben wir als erstes die falsche Frage gestellt. Es geht nicht darum, was die Eltern geleistet haben. Es geht darum, wer die Eltern sind. Einen hervorragenden Hinweis zum geistlichen Verständnis von Ehre hat der Theologieprofessor Peter Brunner geliefert. Er hat gesagt, wo Ehre zu erweisen ist, da stoßen wir auf etwas, das aus einer anderen Welt in diese Welt hereinragt. Da stoßen wir auf eine Würde, die nicht vom Menschen ausgeht, auf eine Würdestellung, die nicht vom Menschen geschaffen ist, und auch nicht von Menschen außer Kraft gesetzt werden kann. Wenn wir es noch im Ohr haben, die Lesung Epheser 6, dann merken wir, wie alle Ehre und aller Gehorsam der Obrigkeiten, Eltern und den Herren gegenüber immer direkt auf Gott zurückverwiesen wird, als dem Herrn und im Herrn. und nicht vor den Menschen, sondern vor Gott. Wenn wir biblisch denken, gehört alle Ehre Gott und zunächst ihm allein. Und wo außer Gott irgendjemand zu ehren ist, da gilt diese Ehre Personen und Ämtern, die Gott eingesetzt hat, die stellvertretend vor Gott in dieser Welt für bestimmte Aufgaben da sind und diese wahrnehmen. Die Ehre gebührt deshalb nicht einer Leistung. Sie gebührt dem Amt bzw. der Stellung, die jemand durch Gott und vor Gott hat. Von dieser Erkenntnis war übrigens das Leben eines einigermaßen bekannten Mannes durchdrungen, der sogenannte Soldatenkönig Friedrich Wilhelm I., der Vater des bekannteren Sohnes Friedrich des Großen. Aber der Soldatenkönig selber war in meinen Augen die viel interessantere und beeindruckendere Gestalt. Bestimmt schillernd, aber unglaublich faszinierend. Dieser Mann war ein zutiefst gläubiger Mensch, der sich als König von Preußen als Diener Gottes wusste. Und das nicht einfach als fromme Floskel, so wie man sich heute auch Premierminister nennt, erster Diener, aber vor allem das erste im Blick hat und das zweite vergisst. Er wusste sich wirklich als Diener seines Volkes und war bemüht, bei allen Fehlern, die er hatte, dieses Amt in der Verantwortung vor Gott zu führen. Er hat sich ganz konkret und seiner Familie äußerste Bescheidenheit verordnet, zu einer Zeit, als die übrigen Könige und Fürsten Europas in barockem Saus und Braus gelebt haben und sinnlos in Verschwenderei das Vermögen ihrer Völker verprasst haben. Es wäre mal einen biografischen Vortrag wert, dieser Mann. Friedrich Wilhelm I. hatte begriffen, was es heißt, ein von Gott gegebenes Amt inne zu haben. Auf das Amt der Obrigkeit kommen wir später noch. Wer dieses Gebot, Vater und Mutter zu ehren, begreifen will, der muss also erst etwas vom Amt verstehen, das Gott gibt. Und jetzt kratzen wir uns in Gedanken am Kopf. Eine große Hilfe ist uns diese Erkenntnis auf den ersten Blick nämlich auch noch nicht. Denn wenn wir mit dem Begriff Ehre nichts oder wenig verbinden, dann verbinden wir mit dem Begriff Amt vor allem Schlechtes. Angefangen vom Amtsschimmel, der in deutschen Behörden viel zu häufig und zu aufdringlich wird, bis hin zum Amtsdünkel eingebildeter und aufgeblasener Bürokraten, fällt uns eigentlich wenig Erfreuliches zum Begriff Amt ein. Dabei ist ein Amt etwas Gutes und Notwendiges. Gott richtet Ämter ein, damit bestimmte Aufgaben in Gemeinde und Gesellschaft in seinem Auftrag wahrgenommen werden. Aus der Bibel können wir etwa das Amt der Richter, der Priester und der Propheten. Wer in einem Amt handelt, der handelt nicht in eigener Autorität und Vollmacht. Er handelt in der Autorität dessen, der dieses Amt geschaffen und ihn in dieses Amt eingesetzt hat. Klammerbemerkung übrigens, ist das auch die rechte Bedeutung eines Talars, den wir ja nicht nur in der Kirche kennen, sondern auch bei den Anwälten und Richtern. Beim Talar geht es recht verstanden nicht darum, einen besonderen geistlichen Stand aus der Menge von der Otto-Normalverbraucher herauszuheben, sondern deutlich zu machen, hier handelt jemand nicht als Privatperson, sondern als Vertreter einer anderen Macht, die ihn beauftragt hat. Deshalb trägt der Richter die Robe. Wenn er Recht spricht, wird durch die Robe, durch seinen Talar, deutlich, hier spricht nicht der Franz Mayer Recht, sondern der Vertreter des deutschen Staates im Namen des deutschen Volkes. Im Amt ist also immer der Stifter des Amts gegenwärtig. Beim Staatsbeamten ist das der Staat und deshalb ist da bekanntlich Widerstand gegen einen Staatsbeamten, Widerstand gegen die Staatsgewalt überhaupt, weil in Gestalt des Beamten die ganze Staatsgewalt gegenwärtig ist. Ich führe das deshalb ein bisschen breiter aus, das hat alles den gleichen Sinn. Im Amt ist der Stifter des Amtes gegenwärtig. In Ämtern, die Gott gesetzt hat, ist immer Gott selber mit seiner Autorität gegenwärtig, die die Ehre gebietet. Und Gott hat das Amt der Eltern eingerichtet. Damit Kinder in der Geborgenheit einer Familie aufwachsen, wir können es nur vom Amt her wirklich verstehen, worum es hier wirklich geht. Die Eltern sind von Gott eingesetzt, Sie haben ihre Aufgabe als Vater und Mutter von Gott selbst, als seine Statthalter wirken sie. Und wie in jedem Amt, so ist Gott in diesem von ihm gesetzten Amt selbst gegenwärtig. Dass die Eltern so eine Statthalterfunktion für Gott wahrnehmen, sehen wir übrigens schon schlicht am Begriff Vater. Paulus schreibt in Epheser 3,14, darum beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden ihren Namen hat. Hab schon mehrfach gesagt, in den Geboten begegnen wir dem Wesen Gottes. Es ist gut, bei jedem Gebot zu fragen, was sagt dieses Gebot über Gott selbst aus? Und hier bei diesem Gebot ist es ganz offenkundig. Es sagt über Gott aus, dass er selbst der rechte Vater ist. Er ist der Urtyp des Vaters und jede Vaterschaft auf Erden hat in der Vaterschaft Gottes ihr Vorbild. An ihr muss sie sich messen lassen. Durch sie hat sie aber auch ihre Würde. Denn jede Vaterschaft auf Erden, ganz egal wie sie gelebt wird, das steht noch gar nicht zur Diskussion, sie hat, indem sie von Gott eingesetzt ist, ihre Würde und ihre Ehre darin, dass sie ein Abbild der Vaterschaft Gottes ist. Ob nun jemand dieses Abbild in guter Weise lebt oder missbraucht, das ist im Moment noch nicht wirklich relevant. Die Ehre gebührt dem Amt an sich, weil es von Gott gegeben ist. Im Amt der Eltern soll uns also das Abbild des himmlischen Vaters gegenwärtig werden. Indem wir unsere Väter und Mütter ehren, ehren wir unseren Vater im Himmel. Das gilt für die Mütter ganz genauso, auch wenn das Bild der Mutter in der Bibel seltener gebraucht wird, aber es kommt vor, ich will dich trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Und überhaupt ist vom ganzen Inhalt her klar, dass die Mütter gleicherweise mitgemeint sind. Auch alle Mutterschaft hat in Gott ihren Ursprung und ihre Ehre. Die Eltern sind Statthalter Gottes zunächst einmal, weil sie am Schöpfungswerk Gottes mitwirken. Seid fruchtbar und mehret euch, heißt der Auftrag an sie, an Adam und Eva. Durch die Eltern geht Gottes Schöpfungswerk weiter. Und wer einmal ein Baby auf den Armen gehalten hat, vor allem wenn es das eigene war, der staunt, was das für ein gewaltiges Wunder ist, an diesem Schöpfungswerk Gottes mitwirken zu dürfen. Dann geht die Verantwortung der Eltern natürlich darüber hinaus, die Kinder nicht nur in die Welt zu setzen, sondern sie dann in Gottes Auftrag zu erziehen und zu ihm zu weisen. Gott mahnt die Israeliten eindringlich, immer wieder, ich nehme nur zwei Beispiele, damit du vor den Ohren deiner Kinder und Kindeskinder erzählst, wie ich den Ägyptern mitgespielt habe und meine Zeichen, die ich unter ihnen getan habe. 2. Mose 10, also nur kurz vor den 10 Geboten, nicht nur im Gottesdienst, sondern ganz besonders in der Familie, vor ihren Kindern sollen Eltern die großen Taten Gottes preisen. Nochmal 5. Mose 4, Vers 9, hüte dich nur und bewahre deine Seele wohl, dass du nicht vergessest der Geschichten, die deine Augen gesehen haben und dass sie nicht aus deinem Herzen kommen, all dein Leben lang und sollst sie deinen Kindern und Kindeskindern kundtun. Das ist die vordringliche, die allererste und die allerwichtigste Aufgabe der Eltern ihren Kindern gegenüber, dass sie ihren Kindern und Kindeskindern die großen Taten Gottes bezeugen. Ich will nur in einer kurzen Randbemerkung festhalten, das Gebot reicht dem biblischen Zeugnis nach natürlich über die Eltern hinaus. Das haben wir in der Schriftlesung auch gehört. Martin Luther fragt im großen Katechismus, wer wird unter Vater und Mutter verstanden? Und er gibt die Antwort, auch diejenigen, die im Haus und in der Gemeinde, im kirchlichen und im bürgerlichen Leben von Gott Macht haben, zu gebieten und zu verbieten. Das biblische Zeugnis bestätigt das vielfach. Jede Art von Obrigkeit in Familie und Gesellschaft ist hier eingeschlossen. 1. Petrus 2,13 etwa, seid untertan aller menschlichen Ordnung um des Herrn willen, wieder um des Herrn willen, weil in jeder menschlichen Ordnung Gottes Gegenwart da ist, als der, der Ordnung geschaffen hat. Alle menschliche Obrigkeit ist von Gott eingesetzt, fällt uns schwer. Römer 13, Vers 1. Jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat, denn es ist keine Obrigkeit, die nicht von Gott ist. Wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott verordnet. Kommen wir nachher noch mal kurz drauf. In der Gemeinde sind es der Pastor und die Ältesten, die in Gottes Auftrag die Gemeinde mit seinem Wort leiten. Ich will es aber bei diesen Bemerkungen vorerst schon belassen, weil das zwar auch für diese Ämter gilt, den anderen Ämtern und Obrigkeiten aber nicht die gleiche Ehre gebührt wie Vater und Mutter. Deshalb will ich in der Predigt auch auf das Elternamt den wirklichen Schwerpunkt setzen und im entsprechenden Gebot geht es auch darum. Und gerade heute ist es besonders wichtig, dass wir das Amt von Vater und Mutter besonders würdigen. Komm noch drauf, warum. Das Amt der Eltern ist das höchste Amt, das Gott in dieser Welt geschaffen hat. Es ist das einzige, das in den 10 Geboten verankert ist. Und da kann kein Amt eines Pastors oder eines Papstes oder Kanzlers oder Ministerpräsidenten oder welches Würdenträgers auch immer mithalten. Es ist ganz wichtig, liebe Geschwister, dass wir uns das in aller Deutlichkeit vor Augen halten. Das Amt der Eltern hat Gott mit einer absolut einzigartigen Würde in dieser Welt ausgestattet. So hat auch Luther festgestellt, dem Vater- und Mutterstand hat Gott besondere Ehre gegeben vor allen Ständen. Vater und Mutter zu ehren ist das erste Gebot der zweiten Tafel, wo es um die zwischenmenschlichen Beziehungen geht. Und es ist laut Luther das höchste Werk nach der Ehre Gottes selbst. Wichtiger als alle anderen Aufgaben und Werke, die wir in der Gemeinde und im Reich Gottes tun können. Zu Luthers Zeiten gab es ja vielerlei Werke, die die Kirche verordnet hatte, manche mit biblischen Gründen und andere völlig aus menschlichem Gutdünken heraus. Und Luther hat in diese Zeit der guten Werke hinein gesagt, das wichtigste gute Werk, das der Christ überhaupt tun kann, ist Vater und Mutter zu ehren. Die Ehre gilt diesen Ämtern auch da, wo die Amtsträger versagen. Hatte bei Römer 13 gesagt, es fällt uns schwer, das zu begreifen und zu akzeptieren. Jede Obrigkeit ist von Gott auch die schlechte Obrigkeit. Und jede Obrigkeit ist zu ehren. Petrus schreibt 1. Petrus 2,18, ihr Knechte seid untertan mit aller Furcht des Herrn, mit aller Furcht den Herrn, nicht allein den Gütigen und Gelinden, sondern auch den Wunderlichen. Wunderlich ist eine sicher sehr freundliche Umschreibung für all die Herren, die ihren Dienern schwer zu schaffen machen. Und ich sage immer wieder, liebe Geschwister, wenn wir Römer 13 lesen, jede Obrigkeit ist von Gott. Und Paulus schreibt nach Rom, wer war denn zu dieser Zeit Kaiser in Rom? Die letzte Obrigkeit, Nero. Erst dann begreifen wir die Dimension dieser Aussage. Da war nicht ein demokratisches Regime mit einem demokratisch gewählten Kanzler oder sonst irgendwas. Da war Nero-Obrigkeit einer der brutalsten, wahnsinnigsten Verbrecher der Menschheit. Ja, der Inbegriff des Bösen überhaupt, gerade in der christlichen Welt, weil er beim berühmten Brand Roms die Initiative ergriffen hat und die Gemeinde auf brutalste Weise verfolgt hat, wie vor ihm niemand und nach ihm auch längere Zeit so, nicht ohne weiteres wieder. Also Nero, der Inbegriff des Bösen, ist Obrigkeit, als Paulus schreibt, jede Obrigkeit ist von Gott eingesetzt. Auch dieser wahnsinnige, menschenverachtende Tyrann hat seine Macht von Gott und sein Amt von Gott. Das heißt, auch eine schlechte Obrigkeit ist von Gott. Wir sagen im Volksmund, ein Volk hat die Regierung, die es verdient und da steckt was drin. Was schmerzlich ist, eine schlechte Regierung ist Gericht Gottes über ein Volk. Und deshalb soll ich sich nicht gegen diese schlechte Regierung und damit gegen das Gericht Gottes auflehnen, es soll beten und Buße tun. Und dann wird Gott selbst zu gegebener Zeit sich erbarmen und wieder eine rechte Regierung schenken. Aber sich gegen eine schlechte Regierung aufzulehnen, ist immer der falsche Weg. Luther war deshalb entschieden gegen den Tyrannenmord. Man muss sicher vom staatlichen System abwägen. Natürlich haben wir in der Demokratie die Möglichkeit, eine schlechte Regierung gegebenenfalls abzuwählen und dürfen von diesem gegebenen Recht Gebrauch machen. Früher war das hart diskutiert, wo man keine Demokratien hatte, sondern Diktaturen. Wie geht man mit solchen Tyrannen um? Luther hat entschieden davor gewarnt. Christliche Theologen haben zum Teil auch den Tyrannenmord für gut geheißen. Luther hat gesagt, es kommt nichts Besseres nach. Und wenn man in die Geschichte guckt, gibt ihm die Geschichte recht. Denken wir an die Französische Revolution. Was war das für ein Schlachten in der Zeit der Französischen Revolution? Gucken wir nach Russland. Was war das für ein Morden, nachdem die Roten die Macht übernommen haben? Es war unter Lenin und Stalin doch viel schlimmer, als es unter allen Zaren jemals zuvor hatte sein können. Und wir sehen auch, Paulus achtet die abgefallene Obrigkeit seines jüdischen Volks. Im Verhör vor dem Hohen Rat befiehlt der Hohen Priester Ananias, Paulus zu schlagen. Paulus erkennt ihn nicht, er war offensichtlich in Zivil, und er fährt ihn an: Gott wird dich schlagen, du getünchte Wand. Und da wird er aufmerksam gemacht, das ist der Hohe Priester. Und Paulus entschuldigt sich umgehend und sagt: Ich wusste nicht, Brüder, dass es der Hohe Priester ist, denn es steht geschrieben, von dem Obersten deines Volkes sollst du nicht schlecht reden. Auch wenn dieser Hohe Priester ein gottloser Mensch ist, aber er hat das Amt, das ihm Gott gegeben hat, und Paulus achtet dieses Amt. Ich betone an dieser Stelle nochmal, auch wenn es um Eltern geht, verachten sie nicht speziell wegen der Leistungen, die sie für uns erbracht haben, sondern wegen des Amtes, das sie von Gott hatten. Und auch Paulus weiß eben, es ist das einzige Gebot, das eine ausdrückliche Verheißung hat. Umgekehrt gilt auch, wo dieses Gebot missachtet wird, da droht der Fluch. Sprüche 30, Vers 17, als nur eines von vielen Beispielen: Ein Auge, das den Vater verspottet und verachtet, der Mutter zu gehorchen, das müssen die Raben am Bach aushacken und die jungen Adler fressen. Warum hat dieses Gebot ein solches Gewicht? Weil wir inhaltlich immer noch ganz nah an den Geboten der ersten Tafel sind. Wir sind noch ganz nah an der Ehre Gottes. Denn wie schon gesagt, die Ehre gehört im letzten Grunde Gott selber. Verehren Gott, indem wir die Ämter ehren, die er zu unserem Wohl eingesetzt hat. Umgekehrt heißt es aber auch, wir verweigern Gott die Ehre, wo wir den Eltern und der Obrigkeit, die Gott eingesetzt hat, die Ehre verweigern. Das müssen wir allerdings auch vor Augen haben, kritisch, wenn wir heute sehen, wie das Amt der Eltern gezielt niedergerissen wird. Ich werde jetzt ein bisschen politisch, aber das hat mit unserem Gebot ganz unmittelbar zu tun. Das Niederreißen des Elternamtes begann schon vor Jahrzehnten mit den 68ern, mit der anti-autoritären Erziehung, wo man die Autorität und damit Amt und Würde der Eltern in jeder Hinsicht demontiert und abgebaut hat. Auf das kumpelhafte Anreden mit dem Vornamen der Eltern habe ich am letzten oder vor einigen Sonntagen schon hingewiesen. Es steckt das gleiche Problem drin, was ich am letzten Sonntag gesagt habe, mit der Sprachveränderung. Wenn wir Vater und Mutter in der Sprache vermeiden, schaffen wir Vater und Mutter ein Stück weit in der geistigen Wirklichkeit unserer Gesellschaft ab. Sprache schafft und verändert Wirklichkeit. Ich hatte es am letzten Sonntag gesagt, wenn wir statt Weihnachtsferien Winterferien sagen, dann schaffen wir Weihnachten in Teilen unseres gesellschaftlichen Bewusstseins ein Stück weit ab. Das sollten wir nicht tun. Das hat gefährliche Folgen. Ich könnte es genau an verschiedenen Beispielen zeigen. Lieblingsbeispiel ist immer wieder Abtreibung, kommen wir am nächsten Sonntag auch noch drauf. Indem man ein ungeborenes Kind sprachlich zum Zellklumpen gemacht hat, hat man Wirklichkeit verändert und psychologisch der Abtreibung die Bahn geebnet. Sprache schafft Wirklichkeit. Deshalb müssen wir in unseren Formulierungen, in dem, wie wir reden, sorgfältig sein und auch die Ehren von Vater und Mutter sprachlich immer sauber zum Ausdruck bringen. Das Thema Eltern ist heute brandaktuell, aber auch brandgefährlich, liebe Geschwister. Der politische Frontalangriff gilt seit Jahrzehnten gerade den ersten drei Geboten der zweiten Tafel: den Eltern, der Familie, dem nächsten Gebot, du sollst nicht morden, Abtreibung, mein Bauch gehört mir, kommt nächsten Sonntag, und der Ehe. Ehe, Familie, alles was dazugehört, steht unter der massiven Gegnerschaft derer, die heute in Politik und Gesellschaft das Sagen haben. So massiv, wer heute über dieses Thema klar predigt, steht schon mit einem halben Bein im Gefängnis. Aber auch hier gilt: Die Bibel gebietet uns keinen Kadavergehorsam. Ihr sollt Gott mehr gehorchen als den Menschen, Apostelgeschichte 5, 29. Und deshalb ist in diesen Fragen auch Zivilcourage gefordert. Es ist eine durch und durch christliche Tugend. Gerade weil der Christ um die Rangfolge von Obrigkeit weiß, steht er auch zur weltlichen Obrigkeit im rechten Verhältnis von Bindung und Freiheit. Wir sehen das an Jesus, als er vor Pilatus steht. Er hat die Freiheit, dem Pilatus ganz klipp und klar ins Gesicht zu sagen: Du hättest keine Macht, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Und auch das ist für uns wichtig. Wir sollen Obrigkeit schätzen und ehren und ihr gehorchen, solange sie nicht gegen Gottes Wort handelt. Aber immer vor Augen haben, die Obrigkeit, die wir in dieser Welt vor uns sehen, ist niemals, egal wie sie sich brüstet und gebärdet, sie ist niemals die letzte Obrigkeit, sie ist niemals letzte Instanz. Sie hat ihre Macht und ihre Würde immer von einem anderen, vom Herrn, vom einen Herrn. Und dem allein schulden wir in letzter Konsequenz Gehorsam und Ehre. Und wo Obrigkeit deshalb gegen Gottes Wort handelt, müssen wir als Gemeinde Jesu widerstehen und widersprechen. Wir müssen deshalb zum Beispiel auch darauf hinweisen, die systematische Zerstörung des Elternamtes geschieht nicht nur im Widerspruch zu Gott. Es ist wichtig, dass es heute auch nicht vergessen wird. Es geschieht im klaren Widerspruch zu unserem Grundgesetz. Es ist ungeheuerlich, was hier in unserer Gesellschaft passiert. In unserem Grundgesetz heißt Artikel 6, Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung, unter dem besonderen, nicht nur unter irgendeinem x-beliebigen, sondern unter einem besonderen Schutz. Und dieser besondere Schutz von Ehe und Familie wird zerstört, wenn der Staat andere Formen des Zusammenlebens unter den gleichen Schutz stellt. Ich habe mal versucht, das grafisch darzustellen. In der Höhe dieser beiden Quader. Man kann einebnen auf zwei verschiedene Stellen, ja? Ehe und Familie mit anderen Formen, indem man sie direkt angreift und in ihrer Bedeutung mindert. Da hat man sie auf eine Weise eingeebnet. Man kann sie aber einebnen, indem man andere Beziehungen, zum Beispiel gleichgeschlechtliche Beziehungen, aufwertet auf die gleiche Ebene. Dann hat man sie auch eingeebnet und hat man Ehe und Familie auch des grundgesetzlich gebotenen besonderen Schutzes beraubt, denn dann haben Ehe und Familie gegenüber anderen Einrichtungen keinen besonderen, sondern nur noch einen gleichen Schutz. Aber der besondere Schutz ist im Grundgesetz verankert und geboten. Was damit geschieht, ist eindeutig grundgesetzwidrig. Da gibt es, denke ich, überhaupt nichts zu drehen und zu wenden. Und wir müssen erschrecken, wie unser Bundesverfassungsgericht Recht bricht und Unrecht spricht. In verschiedenen wesentlichen Fragen der letzten Jahre. Unser Grundgesetz gebietet den besonderen Schutz, die herausgehobene Stellung von Ehe und Familie und damit eben auch des Elternamtes. Familie ist eben nicht da, wo Kinder sind. Das ist auch so ein Beispiel dieses Angriffs auf die biblischen Einrichtungen von Ehe und Familie. Nein, eine alleinerziehende Mutter, egal warum sie alleinerziehend ist, es geht gar nicht um ein moralisches Urteil, aber die ist keine Familie, die ist allenfalls ein Schrumpf oder eine Restfamilie. Aber eine Familie ist Vater und Mutter und Kind und das müssen wir in unserer Zeit unnachgiebig festhalten. Wir dürfen uns hier nicht ein X für ein U verkaufen lassen. Familie ist nicht da, wo Kinder sind, Familie ist da, wo Eltern sind, Vater und Mütter. Man will uns zwingen, das heute anders zu sehen, zwingen. Deutschland wird totalitär, sage nicht ich. Stellte vor ungefähr 7 Jahren Johann Braun fest, Professor für bürgerliches Recht in Passau. Der hat damals, glaube ich, die thüringische Regierung, möglicherweise auch Württemberg, mit unterstützt bei der Klage gegen das sogenannte Gleichbehandlungsgesetz. In diesem Zusammenhang hat er das auch gesagt. Ich bezeichne dieses Gesetz grundsätzlich nur als Diskriminierungsgesetz. Denn es geht um nichts anderes, als um diejenigen zu diskriminieren, die an der besonderen Würde und Stellung von Ehe und Familie festhalten und die Allgemeinheit zu zwingen, gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften als gleichwertig anzuerkennen. Das hat auch die frühere SPD-Regierung ausdrücklich gesagt. Das kann man meines Wissens nachlesen, schriftlich, dass dieses Diskriminierungsgesetz auf den Weg gebracht wurde, um Bewusstsein zu bilden, um den Bürger in Deutschland zu nötigen, eine bestimmte Sichtweise anzunehmen und ein Stück weit auch mit Strafgesetzen Angst und Schrecken zu verbreiten, dass eine abweichende Meinung öffentlich nicht mehr geäußert wird. Das ist Totalitarismus. Ich habe mal nachgeguckt, wie der Begriff eigentlich definiert wird. Das heißt, typisch für totalitäre Systeme ist die Ausgrenzung bis hin zur moralischen und physischen Vernichtung derer, die sich den totalen Herrschaftsansprüchen widersetzen. Beispiel Eva Herrmann. Da haben die Geschichte gut im Ohr. Moralische Vernichtung. Darum geht's heute mitten in unserer Gesellschaft. Wer der öffentlichen Meinung, dem Gesinnungsterror widerspricht, wird moralisch vernichtet. Das Gegenteil eines totalitären Systems ist ein freiheitlich-rechtsstaatliches System, das die Meinungs- und Redefreiheit garantiert haben wird, in Deutschland, in Europa bereits nicht mehr. Und um diese Gesinnungsdiktatur möglichst wirkungsvoll ausüben zu können, muss möglichst frühzeitig in der Erziehung der Kinder eingesetzt werden. Wir sind immer noch beim gleichen Thema, ihr merkt es gleich, liebe Geschwister. Denn Erwachsene haben schon einigermaßen geprägte und gefestigte Überzeugungen. Erwachsene nach Belieben noch in ihrer Meinung zu verändern, ist schwierig. Deshalb setzt man bei den Kindern möglichst früh an. Typisches Kennzeichen, ihr könnt euch in der Geschichte erkundigen, typisches Kennzeichen totalitärer Systeme, der möglichst frühe Griff nach den Kindern. Ob das die Nazis waren, ob das im Kommunismus der Fall war, DDR, Kinderkrippen und so weiter. Liebe Geschwister, es müssen uns alle Alarmglocken in den Ohren klingen, wenn wir heute hören Kinderkrippen. Ich habe vor Jahren, als dieser Trend eingesetzt hat, schon gesagt, da war es aber noch Scherz, Fremdbetreuung vom Wochenbett an. Das ist nicht mehr weit bis dahin. Es ist nicht mehr weit. Auch das geschieht in grundgesetzwidriger Weise. Die Zerstörung des Elternamts. Erwähnter Artikel 6, Satz 2, Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht. Das Recht, das natürliche, das heißt das von der Natur gegebene, nicht hinterfragbare Recht der Eltern und zuvörderst, allererst, ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Bestätigung wacht die staatliche Gesellschaft. Steht aber nichts davon, dass der Staat die Eltern dieses Rechts berauben dürfte, was er heute zunehmend tut. Auf mehrere Weise, indem er die Schulpflicht über das Erziehungsrecht der Eltern stellt. Man mag über Heimschulunterricht denken, wie man will. Aber wenn Kinder, die aus zum Teil guten Gründen nicht an öffentlichen Schulen zu Hause von ihren Eltern unterrichtet werden, wie Schwerverbrecher mit einer Dutzendschaft oder mehreren Dutzendschaften schwerst bewaffneter Polizisten, abgeführt werden, wie Terroristen, das Elternhaus wie ein Terroristennest umstellt wird, in Deutschland in den letzten Jahren genauso geschehen, schlicht um ein 12-, 13-, 14-jähriges Mädchen von zu Hause abzuholen, dann sprengt das jede Verhältnismäßigkeit und dann zeigt das die Ideologie, die dahinter steckt. Eltern, die ihre Kinder zu Hause unterrichten, werden wie Terroristen, wie Schwerstverbrecher, wie Kapitalverbrecher behandelt und in unserem Staat schon mindestens in Teilen angeschaut. Weiter ersetzt der Staat zunehmend den Religionsunterricht durch Ethikunterricht. Wir kennen die aktuelle Diskussion um Lehr in Berlin, wo in grundgesetzwidriger Weise Lehr über den Religionsunterricht sogar gesetzt wurde. Ethikunterricht kann und darf eigentlich vom Staat gar nicht unterrichtet werden, weil der Staat zu weltanschaulicher Neutralität verpflichtet ist. Und Ethik ist nie weltanschaulich neutral. Ethik ist gelebte Religion, ist gelebte Weltanschauung. Ganz einfach. Kann man nachweisen. Ist nicht eine Aussage von mir, ist offenkundig. Aber auch das, indem der Staat den von den Kirchen verantworteten Religionsunterricht versucht an den Rand zu drängen und einen selbstverantworteten Ethikunterricht und Religionsunterricht an sich zu reißen, versucht er eben die weltanschauliche Prägung der Kinder in die eigene Hand zu nehmen, ist ihm aber verboten. Das alles geschieht mit vollster Absicht. Ebenfalls im Jahr 2002 sagte der damalige SPD-Generalsekretär Olaf Scholz, ihr habt es wahrscheinlich noch in den Ohren, wir wollen die Lufthoheit über den Kinderbetten. Wörtliches Zitat, wir wollen die Lufthoheit über den Kinderbetten. Und es ist dramatisch, es zeigt, wo unser Volk hingekommen ist, dass kein Aufschrei durch die Medien ging. Und dass es politisch keine Konsequenzen hatte. Man hat verschiedentlich versucht, die NPD wegen Verfassungsfeindlichkeit zu verbieten. Diese Aussage ist verfassungsfeindlich. Eigentlich hätte dieser Mann sofort mit einem lebenslangen Politikverbot belegt werden müssen. Eigentlich hätte sofort Anstrengungen unternommen werden müssen, eine Regierung, eine Partei, die er vertritt und die ihn da nicht sofort zurückpfeift, entsprechend politisch zu belangen. Das stört aber niemand mehr. Es ist gesellschaftsfähig geworden, dass eine Partei, dass eine Regierung die Lufthoheit über unseren Kinderbetten haben will. Wir sind immer noch beim Elternamt. Das ist der massive Angriff des Staates gegen das Amt und die Würde von Vater und Mutter. Kinder sollen immer früher aus der Obhut und Erziehung der Familien herausgerissen werden. Besonders dramatisch, dass die CDU-Familienministerin von der Leyen alle rot-grüne Politik von früher sogar noch negativ überbietet und übertrifft. Wir sehen den Totalitarismus auch in dieser Gesetzgebung von der Vaterzeit. Aufgabenverteilung von Vater- und Mutterrolle sollen per Gesetz vorgeschrieben werden. Ja, es wird in das schöpfungsgemäße Bild von Vater und Mutter eingegriffen. Ich habe nichts dagegen, wenn ein Vater von sich aus gerne Vaterzeit nehmen will, soll er es machen. Aber wenn er im Prinzip von Gesetz aus dazu verpflichtet wird, weil ihm im anderen Fall finanzielle Vorteile entgehen, ist das der Versuch, Zwang auszuüben. Dann sieht man, dass eine bestimmte Rollenverteilung, ein bestimmtes Verständnis von Mann und Frau vom Staat vorgeschrieben werden soll. Totalitarismus. Die Väter werden per Gesetz mindestens teilweise zu Müttern gemacht. Und so zerschlägt der Staat systematisch Ehe, Familie und Elternschaft. Er greift in das Amt ein, das Gott den Eltern gegeben hat. Ein Staat, der sich selbst an die Stelle der Eltern setzt, handelt unmittelbar gottfeindlich. Denn hinter dem Amt der Eltern steht Gott selbst. Wenn das Amt der Eltern und ihre Autorität angegriffen wird, wird Gottes Autorität selbst in Frage gestellt. Noch leiden darunter wenige. Es mögen vielleicht unter diesen konkreten Dingen Hunderte, Tausende sein, noch nicht die Masse. Aber liebe Geschwister, das Bild zeigt das Problem. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Wahrscheinlich. Man muss nicht alles sehen, um zu wissen, was kommt. Das Bild vorher sind nur die äußersten Zipfel der Fangarme dieser Krake. Als ein einigermaßen zoologisch kundiger Mensch genügt es, wenn ich vorne die 10 Zentimeter der Fangarme sehe, dann weiß ich, was kommt. Wenn wir in unserer Zeit die gerade geschilderten Ereignisse sehen, dann haben wir immer noch insgesamt eine Regierung, das muss gesagt sein, für die wir dankbar sein dürfen, im Verhältnis, was es auf der Welt sonst gibt. Man darf nicht ungerecht werden. Dann haben wir immer noch im Prinzip und im Wesentlichen für die Mehrheit der Bürger ein rechtsstaatliches System. Und dann darf man immer noch mehr sagen als anderswo. Und dafür wollen wir dankbar sein. Aber wir sehen, wie die Krake des Totalitarismus lebt und wie sie anfängt, ihre Arme auszustrecken. Das müssen wir sehen, bevor sie ganz und gar die Herrschaft vergriffen hat. Und das wird kommen. Im letzten Idea hat der frühere Theologieprofessor Manfred Seitz auf die Folgen des sogenannten Sozialdarwinismus hingewiesen. Da geht es dann um Abtreibung, um Euthanasie. Das sind dann die Themen des nächsten Sonntags. Und er schließt seine Kritik ab mit dem Satz, wir werden nicht gewinnen, sondern verlieren. Er meint, wenn wir die Stimme dagegen erheben. Aber wir werden widersprechen, damit der Mensch ohne Gott nicht widerspruchslos alles tun kann, was er will. Ich denke, das ist wichtig, realistisch zu sehen. Wir werden die Ausbreitung dieser Krake auch in Deutschland, in Europa nicht verhindern können. Aber wir haben den Auftrag des Herrn zu widersprechen und auf das hinzuweisen, was nicht den Ordnungen Gottes entspricht. Nach diesem Ausflug in die politische Landschaft und die politische Dimension dieses Themas zurück aber zur Frage, du sollst deinen Vater und Mutter ehren, wie sieht das ganz praktisch aus? Luther sagt in seiner Erklärung zu diesem Gebot, dass wir unsere Eltern und Herren nicht verachten noch erzürnen, sondern sie in Ehren halten, ihnen dienen, gehorchen, sie lieb und wert halten. Eines der wenigen oder eigentlich das einzig wirkliche Beispiel, das ich in der Literatur gefunden habe, handelt von Heinrich Jung Stilling. Ich habe hier zwei Bilder von ihm, einmal mit Perücke, einmal ohne, das war eben damals so üblich. Jung Stilling war Augenarzt, Wirtschaftswissenschaftler und Schriftsteller, lebte von 1740 bis 1817, promovierte zum Doktor Med und hat dann mehrere tausend Star-Operationen durchgeführt, immerhin vor gut 200 Jahren. Das war damals schon was Besonderes und weil die ihm offensichtlich in der Regel auch erfolgreich gelungen sind, hatte er sich in halb Europa einen guten Namen gemacht. Dann war er Professor für ökonomische Wissenschaften in Marburg und wie sicher öfter hatte er hier eines Tages wieder hohen Besuch. Da kam auch sein alter Vater, der Dorfschneider Johann Hellmann Jung, ein schlichter Landmensch aus dem Westerwald. Ungeachtet all seiner hohen Gäste gab Jung Stilling dem Vater am Tisch den Ehrenplatz. Er stellte ihn seinen Gästen vor mit den Worten: Dies ist mein Herr Vater, dem ich nächst Gott alles verdanke, was ich bin und habe. Interessant, Jung Stilling hieß eigentlich nur Jung. Wahrscheinlich kommt der Zusatzname Stilling von daher, dass er sich zum Pietismus hielt, zu den sogenannten Stillen im Lande. Er war zu seiner Zeit einer der meistgelesenen christlichen Schriftsteller. Ich finde, es ist ein schönes Beispiel, was es heißt, Vater und Mutter zu ehren. Im Alter gehört dazu sicher auch die Fürsorge und Pflege für die Eltern zu übernehmen. Das Alter ist ja dann eine Grenze, wo sich manches dreht. Die Eltern dürfen jetzt dankbar sein, dass sie Kinder haben, die sich durch Gottes Gnade einigermaßen ordentlich entwickelt haben. Die bereit sind, Verantwortung und Liebe an ihre Eltern zurückzugeben. Das sollte der Normalfall sein. Wir haben allerdings heute eine doppelte Not auf diesem Gebiet. Die erste Not: immer mehr Kinder verweigern ihren Eltern diese Liebe und Ehre und Fürsorge. Die andere Not ist allerdings, dass sich die Eltern oft damit schwer tun, diese Ehre an sich geschehen zu lassen und diese Liebe und Fürsorge. Ich denke an eine ältere Frau einer früheren Gemeinde. Sie war eine im durchaus positiven Sinne starke Frau. Aber manchmal wird die Stärke auch zur Schwäche. Nun war sie alt geworden und angefragt, ob ihre Tochter nun nicht bei ihr wohnen und sie pflegen könnte. Antwortete sie energisch: Meine Tochter kann das nicht. Bin ziemlich sicher, dass die Tochter das sehr wohl gekonnt hätte, aber das war gar nicht der Punkt. Sondern diese liebe, starke und nun etwas schwächer gewordene Frau konnte einfach nicht akzeptieren, dass sich ein jahrzehntelanges Abhängigkeitsverhältnis umkehrt. Das gehört einfach dazu. Im Alter von den Kindern gepflegt zu werden, das heißt unumgänglich auch zu akzeptieren, dass die Kinder mittlerweile erwachsen geworden sind. Das fällt allen Kindern schwer. Ich sage auch unserem Benjamin, wenn ihm das gelegentlich schwerfällt, sage ich, du wirst immer noch mit 50 und mit 80 das Büble deiner Mama sein. Das geht mir auch so. Wenn meine Mutter mit mir spricht, dann kann es immer auch mal sein, dass sie sagt, oh Büble. Ich bin auch mit 50 eben noch das Büble der Mutter. Ganz positiv, hat da gar keinen negativen Charakter. Ist nur ein Beispiel. Eltern sind eben Eltern und sie betrachten ihre Kinder als Kinder. Es heißt auch zu akzeptieren, aber für die Eltern, dass die eigenen Kräfte nachlassen und das häusliche Regiment und Entscheidungen mehr und mehr in die Hände der Kinder übergehen müssen. Es fällt manchen älteren Menschen schwer. Ich hatte eingangs schon gesagt, Vater und Mutter zu ehren gilt auch unter erschwerten Bedingungen. Keine Sünde wird dadurch besser, dass wir eine zweite zu ihr hinzufügen. Auch wenn Eltern in ihrem Amt versagt haben, ich bin darauf nicht breiter eingegangen, ich denke, wir kennen alle diese Beispiele auch, wo Eltern in schwerster Weise an ihren Kindern schuldig geworden sind und unbußfertig in schwerster Weise schuldig geworden sind. Oder wenn sie speziell im Alter schwierig werden, und das ist häufig verbreitet. Der Weg kann nie der sein, dass wir ihnen die gebotene Ehre und Liebe verweigern, dann würden wir zur ersten Sünde eine zweite dazufügen. Darauf liegt niemals der Segen Gottes. Der geistliche Weg ist in der Fürbitte für sie anzuhalten, um Kraft zu bitten und Gott um seinen Segen auch in dieser Situation zu bitten. Und immer vor Augen zu haben, es ist das Gebot, das eine Verheißung hat. Ehre Vater und Mutter. Und gerade eine christliche Gemeinde sollte vor allem der Ort sein, wo die Ehre an Vater und Mutter gelebt wird. Und dann auch unter dem Segen des Herrn steht. Amen.